Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Im Studio ist Astrid Ravul. Schönen guten Abend. Dem Internationalen Olympischen Komitee entgleitet immer mehr die Kontrolle über diejenigen, die die Olympischen Sommerspiele ausmachen, die Athletinnen und Athleten. Nationale OKs appellieren angesichts der weltweiten Corona-Krise an eine Absage oder Verlegung der Spiele. Aktive Sportlerinnen sehnen sich angesichts der Unsicherheit nach einer klaren Entscheidung. Und Michael Groß, der Schwimmer, der 1980 zusammen mit Thomas Bach den Olympia-Boykott erlitt, wendet sich per Twitter an den heutigen IOC-Präsidenten und appelliert, jetzt ist anderes wichtiger als Olympia. Überleg es dir noch einmal. Aber Bach zögert weiterhin, spielt auf Zeit, hält hin. Fechter Max Hartung, der zugleich auch Vorsitzender des Vereins Athleten Deutschland ist, schließt bewusst jetzt für sich eine Olympiateilnahme aus.
Ich werde in diesem Sommer zum vorgesehenen Zeitraum nicht an den Olympischen Sommerspielen teilnehmen. Ich selbst kann hier nicht trainieren in der Isolation. Aber vor allem mache ich mir natürlich Gedanken, wie ich als Sportler dazu beitragen kann mit meinem Verhalten, dass diese Krise schnell vorbeigeht. Und ich denke, das kann ich am besten, wenn ich in dem Moment jetzt Haltung zeige und versuche, das Richtige zu tun.
Sagte Säbelfechter Max Hartung im ZDF und sein Signal ist umso stärker, als dass er bereits für die Spiele qualifiziert ist. Und zudem ist es eher unwahrscheinlich, dass es für den 30-Jährigen nach Tokio noch eine weitere Teilnahmechance geben könnte. Wie reagieren andere Athleten auf dieses Signal? Was bedeutet dieses Misstrauensvotum auch für den IOC-Präsidenten? Darüber sprechen wir gleich hier zu Beginn der Sendung und wir fragen bei Ex-Basketballer Henning Harnisch nach, warum sich Alba Berlin mit einem digitalen Sportangebot engagiert. Sprechen über Schach in Russland und darüber, wie Pferde in Corona-Zeiten in den Reitställen bewegt und versorgt werden. Das war ein deutliches Signal, das Max Hartung da gestern Nacht gesetzt hat. Seine Absage an Olympia beschäftigte heute Nachmittag auch die Athletenvertreterinnen und Vertreter aus den Verbänden, die sich zu einer telefonischen Abstimmung verabredet hatten. Am Handy ist jetzt Johannes Herber, der Geschäftsführer des Vereins Athleten Deutschland. Guten Abend, Herr Herber.
Guten Abend.
Herr Herber, Sie haben sich zusammengeschaltet, um ein Stimmungsbild in Ihrem Kreis zu erfragen. Wie sieht das denn aus?
Ja, das Bild zeigt, dass es tatsächlich eine Fülle an Meinungen gibt. Aber wir hatten etwa 40 Athletenvertreterinnen und Athletenvertreter aus den olympischen und paralympischen Sportarten dabei. Ich war erstmal ganz beeindruckt überhaupt von der Tiefe der Diskussion und auch der Differenziertheit, mit der die Athletenvertreterinnen und Vertreter wirklich mit dieser Thematik umgehen. Max hat natürlich gestern Abend ein starkes Signal gesetzt. Darüber haben wir auch gesprochen. Aber wir sehen natürlich, dass in jeder Sportart die Situation ein bisschen anders aussieht anhand des Standes der Qualifikation. Es gibt Sportler, die sind qualifiziert, andere, die sind es noch nicht.
Gibt es denn nicht eine einheitliche Tendenz in Richtung Pro-Olympia und das noch irgendwie retten oder eher kontra im Sinne der Gesundheit?
Ja, also ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass für alle klar war oder auch klar ist, dass die Gesundheit aller an erster Stelle steht und dass der Sport und auch die Olympischen Spiele im Moment absolut eine Nebenrolle einnehmen. Und danach sehen wir aber trotzdem eine große Zerrissenheit. Und ich denke, dass die wenigsten noch annehmen, dass die Olympischen Spiele tatsächlich noch stattfinden. Es gibt aber sicherlich einige, die, besonders jene, die vielleicht nächstes Jahr ihre Karriere beenden wollen oder noch nie bei den Olympischen Spielen waren und schon qualifiziert sind, die sich noch ein letztes Fünkchen Hoffnung bewahren wollen.
Ja, wenn wir auf die internationale Situation schauen, USA Today meldet heute gerade, dass fast 3/4 der 300 US-Athleten sich eindeutig dafür ausgesprochen haben, aufgrund der Coronavirus-Pandemie eindeutig für eine Verlegung der Sommerspiele auszusprechen. Inzwischen melden Kreise auch, dass das IOC tatsächlich das auch in Erwägung zieht und sich noch eine Frist von 4 Wochen bis zur endgültigen Entscheidung gesetzt hat. Ist das eine Frist, mit der Sie leben könnten oder hätten Sie lieber jetzt gleich eine Entscheidung?
Ja, ich persönlich würde mir einfach so schnell wie möglich Klarheit wünschen für die Athleten. Das wurde heute auch in dem Telefonat klar. Die Athletinnen und Athleten wünschen sich so schnell wie möglich, dass sie wissen, wie sie sich vorbereiten sollen und ob sie es überhaupt noch tun sollen. Deshalb ist eine Frist von 4 Wochen natürlich noch sehr lang. Für jene, die noch an diesem Fünkchen Hoffnung klammern, für die ist es wahrscheinlich in Ordnung. Aber Klarheit ist absolut geboten. Wir sind jetzt hier froh, dass der DOSB eine Umfrage unter allen Athleten starten möchte, und dort herausfinden möchte, wie die Position aller ist und auch gesagt hat, dass er, dass der Verband dann diese Haltung der Athleten in seine Positionierung mit einfließen lässt.
Es heißt, dass zudem der DOSB, so sagt DOSB-Präsident Alfons Hörmann, den Dialog mit der Bundesregierung intensivieren wolle. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel ist gerade selber in Quarantäne beordert worden, weil sie Kontakt zu einem Corona-Erkrankten offenbar hatte. Fühlen Sie sich vom DOSB ausreichend vertreten und unterstützt?
Ja, ich denke, das ist wirklich ein positiver Schritt jetzt, zu sagen, sich zu öffnen. Es gab es noch nie in der Geschichte des DOSB, dass er eine solche wichtige Entscheidung auch in die Hände der Athleten gelegt hat. Wir hoffen jetzt, dass diese Umfrage gut angenommen wird. Wir werden sie bewerben. Wir wollen, dass so möglichst viele Athletinnen und Athleten sich beteiligen und dass dann auch diese Meinung, die dann da herauskommt, dann auch tatsächlich ernst genommen wird und dann wirklich mit hohem Gewicht in die Position des DOSB gegenüber dem IOC mit einfließt.
Eine solche Befragung, das haben Sie gerade angedeutet, findet erstmals in der DOSB-Geschichte statt. Gleichzeitig haben Sie gerade gesagt, dass der DOSB diese Entscheidung in die Hände der Athleten legt. Das heißt also, Ihr Votum, das Votum der Athletinnen und Athleten, egal wie es ausfällt, wird umgesetzt?
Na, die Frage müssen Sie wohl dem DOSB stellen. Das wäre mir
sonst würde es ja keinen Sinn machen, so eine Umfrage, oder?
Das sehe ich ähnlich, aber wie gesagt, die Frage müssen Sie dem DOSB stellen. Ich würde darauf drängen oder werde auch darauf drängen als Athlet in Deutschland, dass die Meinung tatsächlich gehört wird und dann auch umgesetzt.
Kommt die Umfrage zu spät oder gerade recht?
Man hätte sicherlich schon früher diese Umfrage starten können und es ist jetzt auch die Frage, wie schnell sie jetzt umgesetzt werden kann, aber wir hören es gerade, die Ereignisse überschlagen sich. Das IOC ist anscheinend dabei, ein weiteres Statement herauszugeben. Sie haben es angesprochen, aus dem Ausland mehren sich die Stimmen, dass Athletenvertretungen, aber auch NOKs sich für eine Verlegung aussprechen. Insofern gehe ich nicht davon aus, aber könnte man denken, dass die Umfrage vielleicht sogar einen Tick zu spät kommt, weil es über das IOC zu einer Entscheidung gezwungen wird.
Sie haben gerade angesprochen, dass Sie in enger Abstimmung mit den Interessensvertreterinnen und Vertretern weltweit sind. Wie sich die Global Athletes Vereinigung positioniert, habe ich gerade angedeutet. Können Sie sich so weit abstimmen, dass Sie ein einhelliges Meinungsbild präsentieren können, und zwar nicht nur national, sondern international?
Ich glaube, das wird nicht ganz möglich sein. Dazu ist die Situation einfach so unterschiedlich und auch die Ausbreitung der Pandemie in den verschiedenen Erdteilen zu unterschiedlich. Wir sehen, es gibt noch einige Regionen in der Welt, in denen Athletinnen und Athleten noch ganz normal trainieren und insofern vielleicht noch gar nicht den Ernst der Lage erkannt haben, der ja auch erst hier in den letzten 2-3 Wochen überhaupt so richtig zum Tragen kam. Und man hat auch heute gesehen, selbst in Deutschland kann ich mich im Moment nicht festlegen, dass die Athleten zu 100% jetzt für eine Verschiebung plädieren würden. Aber ich bin schon optimistisch, dass die Umfrage uns da weiterbringen wird.
Aber haben Sie vielleicht Stimmen gehört, die Max Hartung Solidarität zollen wollen, also seinem Beispiel folgen wollen?
Ja, es gab sicherlich einige, die sich davon inspiriert fühlen. Dennoch glaube ich, dass die Lage eben von Verband zu Verband unterschiedlich ist. Und wir haben auch eben auch mit den Vertretern gesprochen. Die Vertreter haben dann wiederum bei ihren, bei den Athletinnen und Athleten, die sie vertreten, da das Bild eingeholt. Insofern ist das einfach ein sehr vielschichtiges und differenziertes Bild, das wir bekommen haben.
Vielen Dank, Johannes Herber, der Geschäftsführer von Athleten Deutschland, live hier im Deutschlandfunk. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Inzwischen ist ja die olympische Flamme nach ihrer Entzündung in Griechenland bereits in Japan angekommen. Unaufhaltsam bewegt sie sich Richtung Tokio, wo am 24. Juli eben die Olympischen Spiele offiziell eröffnet werden sollen, sagt IOC-Präsident Thomas Bach, der, ich habe es gerade schon angedeutet, sich noch 4 Wochen ausbedungen hat bis zur endgültigen Entscheidung, ob die Spiele stattfinden werden oder nicht, ungeachtet der Corona-Pandemie, ungeachtet immer dringlicher werdender Forderungen, die Spiele zu verschieben und ungeachtet größter Nöte der Athletinnen und Athleten, die keine Trainingslager mehr durchführen können. Die Kritik an dieser Haltung, an dieser Hinhaltetaktik wird immer lauter. Auch Clemens Prokop, der frühere Chef des Deutschen Leichtathletikverbandes, spricht Bach jegliche Fähigkeit ab, gutes Krisenmanagement zu betreiben. Auf die Frage heute Nachmittag, wie weit weg der Olympiachef inzwischen von den Sportlerinnen und Sportlern ist, sagte Clemens Prokop:
Wenn man ihn so hört und sieht, dann müsste man meinen, Thomas Bach ist so unter den Athleten verankert, dass man eigentlich mit dem Start von ihm in Tokio rechnen müsste. Ich glaube aber, in Wirklichkeit ist er zumindest von den Interessen der Athleten weit entfernt. Und da sehe ich eine ganz klare Linie, beginnend von seinem Kampf gegen das Anti-Doping-Gesetz, das ja dem Schutz der sauberen Athleten diente, bis hin über den Dopingskandal in Russland und jetzt eben auch wieder mit der Coronavirus-Krise in Tokio. Hier werden nach meiner Wahrnehmung nicht die Interessen der Athleten von ihm geschützt, sondern ganz andere Interessen und Motive.
Aber Herr Bach selber sagt ja immer, das ist sein Credo, ganz und nur im Sinne der Athletinnen und Athleten zu handeln.
Dies kann ich jetzt am aktuellen Beispiel in Tokio schon gar nicht sehen. Sein Festhalten an dem Termin in Tokio bedeutet zunächst mal, er versündigt sich gegen die Athleten, weil diese nach wie vor unter dem Druck stehen, sich unter wirklich indiskutablen Bedingungen jetzt, vor allem in den Ländern, in denen der Virus wütet, auf die Olympischen Spiele vorbereiten zu müssen und hier möglicherweise sogar gesundheitliche Risiken eingehen, um diesem Druck gerecht zu werden. Er sündigt aber auch darüber hinaus nicht nur gegen die Athleten, sondern auch gegen die Sportorganisationen und Sportveranstalter, weil dadurch, dass er auf dem Datum der Olympischen Spiele weiterhin besteht, verhindert er natürlich, dass der Wettkampfkalender des Sports verändert wird. Momentan haben wir ja praktisch alle wichtigen Veranstaltungen, Meisterschaften vor den Olympischen Spielen, also im Frühsommer, die nach menschlichem Ermessen auch nicht stattfinden können. Wenn er ja endlich den Termin der Olympischen Spiele freigeben würde, dann könnten wir diese Termine entfernen, in den Herbst gehen und wirklich damit verhindern, dass wir im Jahr 2020 ein wettkampffreies Sportjahr haben.
Friedhelm Julius Beucher, der Präsident der Deutschen Paraathleten, sagte gestern bei uns hier im Programm, die Gesundheit dürfe nicht dem Geld geopfert werden. Ist es nur die Angst vor finanziellen Verlusten, die Bach zu dieser Hinhaltetaktik verleitet?
Ich kann natürlich hier nur Vermutungen anstellen. Tatsächlich taucht das Thema Geld in der Argumentation immer auf. Es tauchen auch politische Gründe auf im Zusammenhang mit der japanischen Regierung. Aber das sind alles nur Vermutungen. Aber letzten Endes ist es eigentlich auch egal. Entscheidend ist, wenn die Interessen der Athleten ernst genommen werden, müsste jetzt sofort verkündet werden, dass die Olympischen Spiele in diesem Jahr eben in Tokio nicht stattfinden.
Ist Thomas Bach jetzt eigentlich noch Herr des Geschehens, wenn erste Athleten, die für Olympia qualifiziert sind, aber Angst haben, um ihre Gesundheit von sich aus absagen?
Wenn man Thomas Bach hört, dann versucht er das Gefühl zu vermitteln, dass er noch das Geschehen steuert. In Wirklichkeit ist es ihm längst entglitten. Ich denke, kein Mensch rechnet mehr mit der Durchführung der Olympischen Spiele und es wäre auch in keiner Weise verantwortlich. Und der Einzige, der bislang neben dem japanischen Ministerpräsidenten noch stur die Olympischen Spiele in Tokio verkündet, ist Thomas Bach. Hier liegt insofern entweder ein Realitätsverlust vor oder es fehlt die gebotene Ehrlichkeit im Umgang mit den Athleten.
Können Sie das nachvollziehen?
Aus Sicht von Thomas Bach kann ich es nicht nachvollziehen. Es gibt eigentlich keinen rechtfertigenden Grund, vor allem wenn man eben sieht, wie damit auch mit der Gesundheit der Athleten umgegangen wird, die jetzt unter allen möglichen Umständen sich vorbereiten müssen und da möglicherweise Risiken für ihre Gesundheit eingehen, die einfach nicht mehr zu verantworten sind.
Beeinflusst möglicherweise auch die eigene Erfahrung, Olympia 1980 wegen des damaligen Boykotts verpasst zu haben, das Urteilsvermögen des ehemaligen Fechters Bach?
Also dass es schwerfällt, Olympische Spiele abzusagen, das liegt auf der Hand. Das ist nicht nur eine Hürde, die für den IOC-Präsidenten besteht, sondern für jeden Sportler, der von der Teilnahme an diesen Olympischen Spielen träumt. Aber die Realität ist nun einmal so, dass die Gesundheit der Athleten hier vorgeht und letzten Endes, ob 1980 die Teilnahme hätte noch stattfinden können, kann heute keine ernsthafte Rolle mehr spielen.
Werten Sie so eine Absage wie die jetzt von Max Hartung als Abkehr von Thomas Bach, als Misstrauensbekundung vielleicht sogar?
Also ich glaube, dass die Zeichen, dass das Vertrauen in die Führung von Thomas Bach entschwunden ist, sich einfach häufen. Max Hartung hat es ein klares Signal gesetzt, das natürlich bedeutet, ich habe kein Vertrauen mehr in diesen IOC-Präsidenten. Aber viele andere Sportler weltweit haben ja auch Ähnliches verkündet. abgesehen jetzt von einem schon angekündigten Boykott wie bei Max Hartung. Aber man kann feststellen, das Vertrauen, dass Thomas Bach diese Krise meistert, ist entschwunden. Dementsprechend sind es einfach auch Signale, die sagen, Thomas Bach, du bist nicht der richtige Mann für diese Zeit auf dieser Position.
Das heißt, er ist eigentlich als Präsident des IOC, dessen Urteilsvermögen öffentlich angezweifelt wird, Ihrer Meinung nach nicht mehr haltbar?
Nun ist natürlich Thomas Bach in einem Machtzirkel verankert, der ihn sehr deutlich und spürbar trägt. Aber wenn man die Gesamtsituation sieht, dann ist ihm die Führung in diesem Geschehen entglitten, sodass es eigentlich wirklich besser wäre, wenn hier eine Veränderung eintreten würde.
Wer bringt Bach und Abe zur Einsicht Ihrer Meinung nach?
Ich denke, es werden am Ende die Fakten sein. Wir sind am Beginn dieser Coronavirus-Krise und zwar weltweit. Die Zahlen steigen alle. Die Kurven sind fast mathematisch zu berechnen, die dann im Ergebnis bedeuten, dass wir in den nächsten Monaten unverändert mit dieser Krise zu kämpfen haben werden. Und dementsprechend ist es eigentlich für jeden, der rechnen kann, der seine fünf Sinne zusammen hat, heute erkennbar, dass diese Olympischen Spiele nicht stattfinden werden. Es sei denn, man wollte hier weltweit einen für die Viren idealen Ansteckungsort kreieren.
Wie viel Zeit bleibt IOC-Präsident Bach noch, die Spiele abzusagen?
Die Zeit ist eigentlich schon abgelaufen, weil die Vorbereitungen laufen, der Wettkampfkalender steht. Die Absage wäre schon lange überfällig gewesen. Nicht jeden Tag, an dem dieser Formalakt von Thomas Bach nicht verkündet wird, schwindet weiter sein Ansehen und das Vertrauen in seine Führung.
Offene Worte von Clemens Prokop, dem früheren Chef des Deutschen Leichtathletikverbandes, der heute leitender Oberstaatsanwalt bei der Regensburger Justizbehörde ist. Die Weltgesundheitsorganisation übrigens wird von sich aus nicht die Absage der Olympischen Spiele in Tokio fordern. Dies sei auch nicht die Aufgabe der WHO, sagte ein Sprecher heute auf dpa-Anfrage. IOC-Präsident Thomas Bach hatte ja zuletzt eingeräumt, dem Rat der WHO bezüglich einer Absage der Spiele folgen zu wollen. Fraglich ist auch noch zudem, wie Olympische Spiele eigentlich abgehalten werden könnten, wenn in Zeiten der Anti-Doping-Kampf fast brach liegt. Weltweit sinkt die Zahl der Kontrollen, die Labore haben deutlich weniger zu tun. In Madrid, Barcelona, Rom und Montreal wurden die Institute bereits von den Behörden geschlossen. Auch in Deutschland sieht es aktuell nicht besser aus, hat Heinz-Peter Kreuzer sich informiert.
Mangelnde Chancengleichheit im Anti-Doping-Kampf ist schon in normalen Zeiten ein Dauerthema. Denn die Kontrolldichte in den einzelnen Ländern ist sehr unterschiedlich. In der Coronavirus-Krise jetzt verschärft sich die Situation noch einmal drastisch. Wenige Monate vor den Sommerspielen in Tokio können die notwendigen Kontrollen für die potenziellen Olympiastarter kaum durchgeführt werden. Witold Banka, Präsident der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA, mahnt im ZDF.
Das ist ein riesiges Problem für uns alle, für die gesamte Anti-Doping-Gemeinschaft und den Sport. Wir müssen alles dafür tun, das schnellstmöglich zu ändern und den Krieg gegen Corona zu gewinnen. Doch die Zeiten sind sehr schwierig und viele Testprogramme weltweit sind aufgeschoben.
In China wurden alle Tests schon Anfang Februar abgesagt. Deutschland, die USA, Großbritannien oder Österreich konzentrieren die Arbeit der Kontrolleure derzeit auf die Perspektivkader für Olympia. Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Travis Tigard, der Chef der US-Anti-Doping-Agentur USADA, hat eine Videobotschaft an die Athleten geschickt. Darin heißt es unter anderem: Unsere Kontrolleure schützen sich bei der Probenentnahme mit Masken und Handschuhen. Denkt auch daran, dass in einigen Gemeinden diese Dinge Mangelware sind, weil sie für das Gesundheitswesen benötigt werden. Achtet deshalb auch auf einen 2-Meter-Abstand während der Kontrolle. Wascht eure Hände vor und nach der Kontrolle. Der Kontrolleur stellt auch Desinfektionsmittel bereit. Der nächste Schritt in diesem Kontrollsystem führt in die Doping-Kontrolllabore. Diese Einrichtungen sind strengen Sicherheitsregeln unterworfen. Nun kommen die pandemiebedingten zusätzlichen Schutzmaßnahmen hinzu. Der Kölner Institutsleiter Mario Tevis beschreibt Einschnitte.
Und dies beinhaltet beispielsweise die Minimierung des Präsenzpersonals. Zahlreiche Mitarbeiter, dort wo technisch überhaupt möglich, sind derzeit im Homeoffice. Die Büros und Labore sind nahezu ausschließlich einzeln besetzt. Es wird im Rotationsbetrieb zur Minimierung der Kontaktzeiten gearbeitet. Und auch die Kontrolleure bzw. die Probenkuriere liefern Ware auf Rolltischen an, sodass auch hier der von verschiedenen Organisationen empfohlene Mindestabstand zwischen diesen Personen gesichert ist.
Bei der Bearbeitung der Dokumente und Datenerfassungen im Homeoffice müssen die hohen Sicherheitsstandards der Welt-Anti-Doping-Agentur und die Anforderungen der ISO-Zertifizierung eingehalten werden. Tevis verzeichnet einen signifikanten Rückgang der Probenanzahl. Nicht nur von den internationalen Kunden, sondern auch von der deutschen nationalen Anti-Doping-Agentur. NADA-Geschäftsführerin Andrea Gotzmann erklärt:
Also derzeit können wir kein normales Doping-Kontrollsystem durchführen. Das ist eigentlich schon seit etwa 10 Tagen, dass wir mit Aufkommen der Coronavirus-Problematik unser System des Doping-Kontrollaufwandes zurückgefahren haben.
Mehr als 30.000 Proben hat das Kölner Labor 2019 analysiert. In diesem Jahr werden es deutlich weniger sein. Und das bedeutet auch geringere Einnahmen.
Diese Entwicklung ist für das Dopingkontrolllabor selbstverständlich auch in finanzieller Hinsicht problematisch, da die gesamte Jahresbudgetplanung mit dieser Entwicklung nicht gerechnet hat.
Laborleiter Mario Tevis befürchtet, dass sich die Corona-Krise dann auch auf den Mitarbeiterstab auswirken könnte.
Unser Ziel ist es natürlich, Instrumente wie Kurzarbeit oder gar Kündigungen nur in Erwägung zu ziehen, wenn sich diese als alternativlos darstellen.
Mario Tevis war das zuletzt im Beitrag von Heinz-Peter Kreuzer. Mario Tevis, der Leiter des Kölner Doping-Kontrolllabors. 19 Uhr und gleich 30 Minuten. Sie hören Sport am Sonntag hier im Deutschlandfunk. Unter ganz besonderen Bedingungen gibt es tatsächlich auch in Corona-Zeiten noch Sport. In Weißrussland startete die neue Fußballsaison, weil Staatspräsident Alexander Lukaschenko allen Ernstes das Virus als eine Psychose abtut. Europas letzter Diktator empfahl, sich mit Alkohol und Saunagängen gesund zu halten. Dann gibt's noch Pferderennen in Hongkong und Schach in Jekaterinenburg. 8 Großmeister kämpfen im Kandidatenturnier um ihre Chance auf ein WM-Duell mit Weltmeister Magnus Carlsen. Im Livestream dabei, beobachtet von Ulrich Stock. Er ist der Schachexperte der Zeit und jetzt am Telefon. Guten Abend, Herr Stock.
Guten Abend, Frau Rawohl.
Herr Stock, alles redet über Corona. In Russland wird seelenruhig Schach gespielt. Können sich die Großmeister überhaupt auf ihre Partien konzentrieren?
Naja, also ganz seelenruhig geht es nicht zu, weil natürlich viele Schutzmaßnahmen getroffen werden. 2x täglich medizinische Untersuchungen, das heißt Fiebermessen, in den Rachen gucken. Also man ist sich der Gefahr wohl sehr bewusst.
Trotzdem ist die Situation für mich etwas bizarr. Trainiert wird im Schach online gespielt, im Turnier aber vis-à-vis mit einer Krankenschwester unter den wenigen Zuschauern und mit viel Desinfektionsspray.
Ja, gut, die Frage ist, hätte man das Turnier sozusagen in letzter Minute absagen sollen oder nicht? Hier sind 8 Leute, die spielen. Es sind 2 Chinesen dabei. Der eine kam aus China, der andere nicht. Der aus China kam, musste 2 Wochen vor dem Turnier in Quarantäne. Also von daher, denke ich mal, hat man alles unternommen, um das sicherzustellen. Aber man kann natürlich nicht ausschließen, dass das Virus tatsächlich auch noch da an die Tür anklopft. Mhm. Es gibt auch Spieler, die das kritisieren, dass das stattfindet. Für die teilnehmenden Großmeister sind die Bedingungen natürlich auch anders als sonst, weil sie im Grunde ihr Hotel überhaupt nicht verlassen, sondern sich nur mit dem Fahrstuhl von ihrem Zimmer in den Spielraum begeben und ihr Essen sich auch auf die Stuben bringen lassen. Also das ist schon ungewöhnlich. Beim Schach hat man das jetzt aber in den ersten Runden immer weniger gemerkt.
Ja, heute stand ja die 5. Runde an. Kristallisiert sich langsam für Sie ein Favorit heraus?
Ja, die Favoritenfrage im Sport. Also die Favoriten zu Beginn des Turniers sind der Amerikaner Fabiano Caruana, der fürs Kandidatenturnier qualifiziert war, weil er im letzten WM-Kampf Magnus Carlsen ganz knapp unterlag. Und dann gibt es als zweiten Favoriten den Chinesen Ding Liren, der eine unglaublich starke Phase zurzeit hat, Weltrangliste Nummer 3 nach Caruana. Das wären die beiden Favoriten, aber wie das immer so ist, Ding Liren liegt jetzt gerade auf dem letzten Platz. Er hat die ersten beiden Partien unglücklich verloren.
Er war auch der Chinese in Quarantäne, ne? Der sagte, er hat die ersten 2 Runden entsprechend verloren, weil er sich nicht so richtig ins Turnier reingefunden hat.
Genau, er hat sich vielleicht nicht so richtig reingefunden. Er konnte auch in China sich nicht vorbereiten, weil er in der Stadt Wenzhou, wo er herkommt, unter Hausarrest stand, in der elterlichen Wohnung. Der liegt also zurück. Und vorne liegt zurzeit Ian Nepomniachtchi, das ist auch für mich schwierig immer auszusprechen, Ein Russe, junger Russe, der jetzt gerade vorne liegt, aber ich glaube, es ist bei 14 Runden zu früh, nach der fünften Runde zu sagen, dieser oder jener wird es schaffen.
Ich war ja verwundert, dass Judith Polgar, die beste Schachspielerin der Geschichte, jubelt im offiziellen Stream des Veranstalters, dass dieses Turnier eine großartige Möglichkeit für den Schachsport sei, mit pompöser Eröffnungsfeier, hunderten Gästen und einem Auftritt des Bolschoi-Theaters. Können Sie das nachvollziehen?
Ich habe da ganz gemischte Gefühle. Zum einen denke ich mir, wir alle haben ja jetzt gerade andere Sorgen. Zum anderen denke ich, gerade weil wir alle andere Sorgen haben, ist es ganz schön, wenn man ein bisschen Schach gucken kann. Schach ist ja ein Sport, der durch das Internet enorm an Attraktivität gewonnen hat, weil überall auf der Welt kann man in verschiedenen Sprachen das Geschehen live verfolgen. Mhm. Und es ist auch safe. Ja, ich setze mich nicht dem Risiko aus, wie bei dem Besuch eines Fußballstadions.
Ja, der Livestream vermeldet entsprechend Rekordzugriffszahlen, gerade auch aus China. Auf einer Plattform kommentiert zudem Champion Magnus Carlsen selbst die Partien mit weiteren Großmeistern. Ja, und kümmert sich ganz alltagstauglich nebenher um den Haushalt.
Ja, zwischendurch verschwindet er aus dem Bild und sagt, ich muss mal nach der Wäsche gucken. Das ist also auch ein Novum. Das hatten wir noch nicht. Es ist auch bemerkenswert, es gab die Partie schon Fabiano Caruana gegen Ding Liren, also Weltrangliste Nummer 2 gegen Nummer 3. Und Weltrangliste Nummer 1 sitzt im Videostream und kommentiert das und macht spöttische Bemerkungen. Das gab es noch nicht.
Warum lässt man denn die Partien selbst nicht auch einfach digital austragen?
Sie meinen, dass die Spieler dann in getrennten Räumen
beispielsweise?
Ja, das ist eine gute Frage. Also mit Roboterarmen dann, die Züge jeweils ausführen.
Nein, aber man könnte sich ja zusammenschalten.
Weiter beschäftigt, eine Möglichkeit, ja.
Vielen Dank, Ulrich Stock, für diese Informationen. Schachexperte der Zeit. Ich habe viel gelernt und Ihnen eine gute Zeit. Danke.
Danke, tschüss.
Tschüss. Auch in Reitstellen und Reitvereinen gibt es Ausnahmen im Ausnahmezustand. Die Betriebe sind nicht wie andere Sportstätten ganz geschlossen. Die Pferde müssen versorgt und bewegt werden. Allein aus Tierschutzgründen ist das zwingend notwendig. Meine Kollegin Andrea Schildke ist Hobbyreiterin und hat sich in ihrem Reitstall umgesehen und umgehört, wie dort die Abläufe unter Corona-Bedingungen geregelt sind.
Diese Tür öffne ich normalerweise ein paar Mal die Woche, weil ich hier regelmäßig zum Reiten komme. Und dann heißt es plötzlich Schließung der Anlage.
Wie geht Pferdeversorgung in Corona-Zeiten? Das erfahre ich jetzt von Marc Limberg. Er ist der ehrenamtliche erste Vorsitzende des Kölner Reitvereins RSV. Bevor ich weitere Schritte auf der Anlage mache, muss ich mich eintragen.
Wir haben jetzt hier unser Notfallplanbuch, also unseren Ordner. Das Buch teilt sich auf in drei Spalten. Und zwar ist das einmal die Anwesenheitsliste der Pferdebewegung, in die natürlich jeder Reiter und jedes Mitglied eingetragen wird, von wann bis wann er welches Pferd versorgt hat und wozu er hier war.
Also im Fall, dass jetzt jemand dann infiziert wäre, wüsste man genau, richtig, wer dann...
Dient es, oder dazu dient es eben auch, dass man eben nahtlos nochmal rückverfolgen kann, wer sich hier auf der Anlage aufgehalten hat.
Die Infos hat Marc Limberg von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung bekommen, den Dachverband für Pferdesport in Deutschland. Der gibt auf seiner Website und in den sozialen Netzwerken laufend aktualisierte Informationen und Videobotschaften. Im Kölner Süden schauen die Schulpferde Caprona, Medina und Taifun aus ihren Boxen. Sie und ihre 23 Stallgenossen wollen auch in Corona-Zeiten versorgt werden.
Also die Tiere müssen mindestens eine Stunde am Tag bewegt werden, lieber noch länger. Und Pferdehaltung ist eben füttern, sauber machen, Boxen misten. Der Tierarzt muss hier durch, der Hufschmied muss durch. Man kann eben nicht wie in anderen Sportvereinen einfach sagen, wir machen jetzt hier mal eben eine kurze Pause.
Im Hintergrund hören wir den Trecker, da fährt die Betriebsleiterin, macht gerade jetzt den Außenplatz wieder schön.
Genau, das ist eins mit unserer größten Errungenschaften, die uns gerade sehr zugutekommen, dass wir diesen riesengroßen Außenplatz haben, weil wir eben die Hygienevorschrift haben, dass nur 4 Reiter in die Halle dürfen. Der Außenplatz ist nochmal 20 Meter länger. Und somit haben wir natürlich den Platz etwas entzerrt. Also wir können tagsüber tatsächlich mehr Pferde in den Beritt nehmen, als wenn wir jetzt nur die kleine Halle hätten.
Marc Limberg macht die Notfallorganisation ehrenamtlich. In den ersten Tagen seit der Schließung ist die Versorgung der Tiere gut gelaufen, sagt er. Am Wochenende hat sich die Situation erneut verändert. Erste Ausgangssperren in einzelnen Bundesländern. Sönke Lauterbach von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung stellt per Videobotschaft klar, Pferde dürfen weiter versorgt werden.
Dazu gehören sogar Passierscheinmuster, die wir zusammengestellt haben, in der Hoffnung, dass die Polizei euch damit auch weiterfahren lässt. Für uns alle gilt jetzt, wir müssen Ruhe bewahren, wir müssen zusammenstehen, wir müssen uns um unsere Pferde und unsere Familien kümmern und wir müssen alle gesund bleiben.
Beim Kölner Reitverein RSV ist ein fester Pool von Vereinsmitgliedern vorgesehen für Unterstützung bei einer möglichen Ausgangssperre. Die sollen dann entsprechende Bescheinigungen bekommen. Der Vereinsvorsitzende Marc Limberg hat gerade im wahrsten Sinne des Wortes viel Mist am Bein. Denn der große dampfende Haufen mit Pferdeäpfeln und Stroh wird von einem niederländischen Entsorgungsbetrieb geleert.
Aber wenn jetzt die Grenzen zu den Niederlanden zugemacht werden, wo bleibt denn dann der Mist?
Da würde ich mir wahrscheinlich dann vielleicht auch nochmal die Unterstützung der Stadt wünschen, denn unser Grundstück hier ist Erbpacht seitens der Stadt Köln im Wasserschutzgebiet und da hätte ich einfach auch ein massives Umweltproblem, wenn der Mist nicht mehr abgeholt wird. Das darf man natürlich auch nicht vergessen.
Diese Sorge scheint aber fast noch klein im Vergleich zu einer anderen. Der RSV hat um die 150 Mitglieder und kein prall gefülltes Konto. Im Gegenteil. Und jetzt kommt hinzu, Kinder und Teenager dürfen während der Notfallregelung nicht auf die Anlage und nicht reiten.
Wenn jetzt irgendwann mal die Eltern sagen, ich habe Kurzarbeit, ich muss jetzt den Beitrag fristlos kündigen, was ist dann?
Da mag ich jetzt selber noch gar nicht drüber nachdenken. Das schlimmste Szenario ist für mich der wirtschaftliche Konkurs dieses Betriebes. Dann zum Amtsgericht zu gehen, eine Insolvenz anzumelden und dann geht es meistens so, wie beim Insolvenzrichtergericht auch, dass dann verfügt wird, dass Pferde abgeholt werden. Ich mag mir nicht ausmalen, wo die dann hinkommen.
Beim RSV wären von einer Schließung 3 Arbeitsplätze betroffen. Auch die anderen der 7.400 Reitvereine in Deutschland und der rund 3.700 dem Dachverband angeschlossenen Pferdebetriebe dürften ähnliche Existenzsorgen umtreiben. Und nicht nur die. Eine Untersuchung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung hat ergeben,
mehr als 10.000 Firmen, Handwerksbetriebe und Dienstleistungsunternehmen in Deutschland haben direkt oder indirekt das Pferd als Hauptgeschäftsgegenstand. Der Umsatz der deutschen Pferdewirtschaft liegt bei geschätzten 6,7 Milliarden Euro.
Die Stute Be Happy steht in ihrer Box, schaut heraus und kaut dabei genüsslich einen Apfel, den Marc Limberg ihr gegeben hat. Sie sieht zufrieden aus. Und auch der Vereinsvorsitzende versucht, das Positive an der aktuellen Situation zu sehen.
Dass wir einen tierischen Rückhalt im Verein seitens der Mitglieder haben, die alle sagen, wir machen, wir tun. Und das ist schon sehr schön zu sehen. Und es ist auch sehr schön zu sehen, wie wir untereinander im Vorstand funktionieren. Jeder hat seine Kompetenzen, jeder gibt alles. Und das ist schon ein tolles Gefühl. Und wir haben gar keine andere Wahl. Wir rocken das jetzt und irgendwann sitzen wir hoffentlich hier im Sommer und haben den Grill an und die Pferde stehen auf der Koppel und dann ist alles wieder in Ordnung.
Der Beitrag von Andrea Schültke ist auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/sport zum Nachhören und Nachlesen. Auch in unserer kostenlosen Audiothek-App werden Sie fündig, da sind sogar unsere kompletten Sportsendungen jederzeit verfügbar. Basketball-Bundesligist Alba Berlin bietet in diesen Corona-Zeiten eine digitale Sportstunde für Grundschul- und Kita-Kinder an. Das haben Sie gestern schon bei uns an dieser Stelle im Programm gehört. Bewegung zum Mitmachen vor den Bildschirmen unter Anleitung von Trainerinnen und Trainern, die sonst ja in Kooperationsprojekten der Basketballer mit Schulen engagiert sind. Henning Harnisch ist Vizepräsident bei Alba Berlin und sich schon lange der gesellschaftlichen Verantwortung der Profis bewusst. Sport und Kultur, Sport in der Schule, Sport in sozialen Brennen. Punkten. Überall bringt sich der ehemalige Nationalspieler mit ein. Ab morgen wird es dann auch noch für Oberschüler ein tägliches Angebot geben. Die 120 Alba-Trainerinnen und Trainer bleiben selbst so auch beschäftigt und freuen sich wie Henning Harnisch über den großen Zuspruch.
Die Resonanz, muss ich echt sagen, die ist überragend, überwältigend, was wir für Zuschriften kriegen auf allen Kanälen. Da melden sich Schulleiter, da melden sich Sportlehrer, Erzieher, Eltern aus ganz Deutschland. Wir haben Zuschriften von der deutschen Schule in Yokohama, Das ist ja das Schöne am Digitalen, das ist weltoffen und das kann jeder machen. Und wenn jetzt andere Vereine Ideen haben, was man da auch anbieten kann, dann passiert ja was, was sowieso total interessant ist, weil dann schaffen wir endlich, dass unsere Sportkultur ein Stück weit digitaler wird. Und darum geht es uns jetzt ja auch, das möglichst schön zu machen. Und dann später werden wir hoffentlich in der Postkrise zurückkommen ins Analoge, dass das Analoge ein Stück weit anders mit dem Digitalen vernetzt ist.
Eigentlich haben Sie ja als Profiverein derzeit durch die finanziellen Verluste genug Probleme und Sorgen. Warum überhaupt engagieren Sie sich dennoch so?
Na, ich glaube, der große Unterschied zu, glaube ich, fast allen Profivereinen ist, dass wir seit fast 15 Jahren ein Kinder- und Jugendprogramm aufbauen, was nicht jetzt ein klassisches Nachwuchsleistungszentrum nur ist, sondern wir machen in der Region Graswurzelarbeit ab dem Kita-Alter an. Bei uns gibt es Kitasport, es gibt eine Grundschulliga, eine Oberschulliga. Und die Idee ist, möglichst viele Kinder, Mädchen und Jungen in den Sport zu holen, in einer ganzheitlichen Vernetzung von Bildungsorten und den klassischen Zellen Freizeitprogrammen von klassischen Vereinssport. Und wenn man das so breit aufbaut und sagt, das Ziel ist, niemand soll da wegselektiert werden, alle sollen sozusagen Sportbürger, Mädchen und Jungen werden können, dann hat man natürlich jetzt eine ganz andere Grundlage und eine Verantwortung auch mit 120 Jugendtrainern, 30 Leute, der im e.V., das ist der Unterbau des Profiteams, arbeiten, dass das da weitergeht. Und vor allen Dingen deswegen, weil unsere Trainer diese Verantwortung den Kindern gegenüber haben und sie wissen, dass die Kinder jetzt nicht mehr diesen täglichen, bestenfalls Austausch haben. Und deswegen waren wir da so schnell. Wir mussten uns nichts ausdenken, sondern wir übersetzten die analoge Arbeit ins Digitale.
Aber es sind natürlich dann auch noch zusätzliche Kosten in diesen Krisenzeiten. Wer finanziert denn diese zusätzliche tägliche digitale Sportstunde?
Also die Kerze brennt, das spüre ich. Aber wir müssen kämpfen um diesen ersten Schritt. Also das Ziel ist jetzt, wir sind wie so ein ganz wackeliges Startup in diesem Bereich mit einer guten Idee, die Leute fasziniert. Versuchen wir jetzt bis Ende April eine Sicherheit herzustellen. Es war so, dass gleich die Bildungssenatorin hier in Berlin, Frau Scheres, gesagt hat, ich finde das super, dass ihr das macht, weil natürlich E-Learning ist Sport, da sind jetzt nicht viele Sachen schon da, aber dass wir praktisch beispielhaft vorangehen und alle können da mitmachen und die Lehrer, Erzieher können den Kindern das halt weiterleiten und den Eltern, da merkt man, das finden Leute wichtig und gut. Und jetzt brauchen wir Hilfe von, ja, idealerweise allen staatlichen Stellen, dass wir diese Produktion sichern können. Ne? Das ist ja praktisch, wir haben jetzt drei Ebenen, unsere sportlich-inhaltlich denkenden Menschen sind jetzt die Redaktion. Dann haben wir ein Produktionsteam von Medienschaffenden und diese Übersetzung herzustellen, das kostet Geld, das haben wir nicht. Wir sind ein Profiverein mit einem Unterbau, der eine kleine Kommunikationsmannschaft hat. Dieses Geld, das ist jetzt ein Kampf, aber ich merke an der Resonanz, den Kampf kriegen wir hin. Und da bin ich halt auch Wettkampfsportler. Das ist ein anderer Wettbewerb jetzt, aber ey, das schaffen wir, weil das ist wichtig.
Haben Sie da schon finanzielle Zusagen?
Wir haben die ersten Zusagen, ja. Und das Interessante ist natürlich, woran wir gerade arbeiten, das soll ja nie mehr halt dann weggehen. Also das kann man weiterdenken, was wir jetzt mit dem Kitasportstunde, die alltägliche Sportstunde Kita und Grundschule und morgen dann Oberschule haben, das kann man ja weiterdenken, das ist ja eine Kette, wenn man sozusagen das Sportlerleben ab dem ersten Schritt abbilden kann und überall Sendungen hat, die man dann weiterentwickelt und die dann später Einfluss haben ins Analoge, dann schaffen wir etwas, was, glaube ich, alle interessieren sollte. Ich habe ja immer auch vor allem Kinder und Jugendliche im Kopf, Mädchen und Jungen, die in schwierigeren sozialen Lagen aufwachsen. Und was wäre denn, wenn man durch dieses Digitalprojekt dann später mal schafft, dass mehr Kinder dort anders mit sehr guten Trainern oder mit Unterstützung von Trainern auch im Schulsport Sport kennenlernen und dauerhaft machen? Das Tolle an unseren Trainern finde ich ja natürlich, die sind nicht nur total nett und lustig und cool, die haben halt wirklich was drauf und die haben Wissen drauf, das können wir jetzt mit allen teilen. Und das ist ja ein Thema, da sind sie ein bisschen die Ausnahme, aber was wir in Deutschland ja viel zu wenig reflektieren, wie wir einerseits so tolle Sporttraditionen haben, aber viel zu wenig dafür tun, dass das alles zukunftsfähig wird. Und da sind wir jetzt am Nerv dran. Und ich hätte halt niemals gedacht, dass wir durch so eine Digitalidee schaffen, dass die tägliche Sportstunde kommt.
Oder wie wäre es, diese Digitaleinheit nachhaltig aufzustellen und sozusagen in die reale Welt dann in der Post-Corona-Zeit zu retten, wenn die Krise eben vorbei ist?
Das ist die Idee. Erst waren wir absolut Analog-Experten, jetzt sind wir ganz schnell Digital-Leute. weil das Analoge ruht und es muss auch ruhen, damit das nicht noch schlimmer wird. Und in der Postkrise, wie ich es nennen will, gehen wir mit viel, viel mehr klugen Ideen zurück ins Analoge. Und idealerweise wird das ein Beispiel sein, wie man in der Postkrise das analoge Leben besser organisiert hat im Sport.
Stellt sich Henning Harnisch vor, der Vizepräsident beim Basketball-Bundesligisten Alba Berlin, der über den Digitalkanal die tägliche reale Sportstunde in den Schulen und Kitas etablieren möchte. Im letzten Jahr, als von Corona und einer Pandemie noch gar keine Rede sein konnte, haben Sie als unsere Hörerinnen und Hörer sich für 2020 ein Thema gewünscht, dem wir uns in unseren Sendungen widmen sollen. Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch. So lautet das Thema der diesjährigen Denkfabrik hier im Deutschlandradio. Und genau aus diesem Anlass werfen wir folgende Fragen auf. Welche Rolle hat der Sport einst für die Kolonialmächte gespielt? Wie haben ihn dann später die Unabhängigkeitsbewegungen für sich genutzt? Und welche kolonialen Denkmuster halten sich bis heute in der internationalen Sportindustrie? Bis zum Jahresende beschäftigt sich unser Autor Ronny Blaschke mit diesen Fragen in einer Serie. Er schaut nach Afrika und Asien, nach Nord- und nach Südamerika. Heute im ersten Teil der Serie erinnert er an das größte Imperium überhaupt und an die Wurzeln des modernen Sports.
Eines der wertvollsten Grundstücke in Singapur ist der Padang. Eine große gepflegte Rasenfläche umgeben von Kolonialbauten mit Säulen und Kuppeln. Das Viertel erinnert an London, weniger an Südostasien. Und das liegt auch an den weiß gekleideten Männern, die auf dem Padang gerade ein Cricketspiel bestreiten. An der südlichen Seite hat der Singapore Cricket Club seine Heimat. Ein imposantes Gebäude mit Restaurants, Pokalvitrinen und Billardzimmer. Präsident des 1852 gegründeten Vereins ist Chair Baljeet Singh, ein Unternehmer mit indischen Wurzeln.
This was the land which was where Singapore originally grew.
Das hier ist der Ort, von dem sich Singapur immer weiter ausgedehnt hat. Nicht weit von hier entfernt haben im 19. Jahrhundert die ersten britischen Schiffe angelegt. Es muss für die Händler ein eintöniger Alltag gewesen sein. Es dauerte damals 6 Monate, um eine Nachricht nach Europa zu übermitteln. Also haben sie hier auch Cricket gespielt, um sich die Zeit zu vertreiben.
1819 gründete der Handelsagent Stamford Raffles in Singapur eine britische Niederlassung. Als Umschlaghafen zwischen Europa und China wurde die Insel nahe des Äquators 1867 zur Kronkolonie. Das Vereinigte Königreich stieg zum größten Imperium der Geschichte auf, mit einem Viertel der Weltbevölkerung. Auch in Singapur, 11.000 Kilometer von London entfernt, spiegelte sich der britische Einfluss. In Sprache und Architektur, in Rechtsprechung und Bildung. Und auch im Sport, erzählt Brian Farrell, Historiker an der Nationalen Universität Singapurs.
There's an old joke that wherever they went to set up a colony.
Es gibt einen alten Witz über die Kolonialmächte. Die Spanier bauten eine Festung, die Franzosen bauten eine Kirche und die Briten öffneten einen Sportclub. Die Briten waren nicht die alleinigen Erfinder des modernen Sports, aber sie haben ihn in die Welt getragen. Fußball, Tennis, Rugby, Golf oder Cricket. Sport förderte in den Kolonien Gesundheit, Zusammenhalt und Disziplin. So wurde er zu einem zentralen Teil des britischen Ethos.
Really sort of central to the whole British ethos of
how you built and ran a society.
It begins in a tiny island off the west of Europe, under whose flag live today a quarter of the world's inhabitants.
1922, im Jahr seiner größten Ausdehnung, erstreckte sich das britische Imperium auf ein Viertel der weltweiten Landfläche. Die Briten gingen in ihren Kolonien unterschiedlich vor, manchmal brutal, manchmal moderat. Mitunter diente ihnen der Sport als Mittel der Erziehung, zum Beispiel in einigen Ländern Afrikas. Missionare, Beamte und Lehrer wollten ihre Untertanen mit Fußball zivilisieren, so das damalige Denkmuster. Und in Singapur? Den besten Überblick über die Geschichte des Stadtstaates erhält man im Nationalmuseum. Eines der Gemälde dort stammt von John Turnbull Thompson aus dem Jahr 1851. Es zeigt den Padang, im Hintergrund ein Cricketspiel, davor elegant gekleidete Briten auf einer Kutsche. Daniel Tam ist eine der Kuratoren des Museums.
Ich denke, dass man hier gut die Distanz zwischen den gesellschaftlichen Schichten erkennen kann. Die Europäer sitzen erhöht auf ihren Pferden, während Arbeiter der lokalen Bevölkerung auf dem Boden hocken. Ethnischen Gruppen wie Chinesen oder Inder wurden damals unterschiedliche Wohngebiete zugeteilt. Die Menschen teilten sich auf dem Padang zwar denselben Platz, aber sie blieben doch unter sich.
So, setting aside, they share the space, but they are still among their own.
Im 19. Jahrhundert vernetzten sich britische Politiker und Kaufleute auch im Singapore Cricket Club. Heute haben 3/4 der Bevölkerung chinesische Wurzeln. Sie interessieren sich vor allem für Fußball und trotzdem ist Cricket präsent. Auf dem Padang, wo in der Regel zahlungskräftige Spieler aktiv sind, mit Wurzeln aus Indien, Australien oder Neuseeland, aber auch in den Parks, wo an den Sonntagen die Gastarbeiter spielen, aus Pakistan oder Bangladesch. Sie alle stammen aus ehemaligen britischen Kolonien und so ist der Sport ein akzeptiertes Erbe des Imperialismus, erzählt eine politische Aktivistin, die namentlich nicht genannt werden möchte.
In unseren Lehrbüchern wurde ein Narrativ gepflegt. Singapur war ein verschlafenes Fischerdorf. Doch dann kamen die Briten und alles wurde besser. Aber es gab auch davor schon eine lebendige, interessante Geschichte. Leider ist das kritische Denken in Singapur nicht so ausgeprägt wie in anderen Ländern. Die Medien werden zensiert. Viele stellen die weißen Kolonialherren noch immer auf einen Sockel.
The white predecessors on a higher pedestal. Over us win.
. 1963 erlangte Singapur die Unabhängigkeit. Doch auch die neue Regierung berief sich positiv auf die britische Vergangenheit. Führende Politiker zeigten sich regelmäßig beim Cricket Club, wohl auch um von den Spannungen in der Bevölkerung zwischen Chinesen und Nicht-Chinesen abzulenken. In etlichen Romanen wurde der Singapore Cricket Club als Relikt der Kolonialzeit beschrieben. Vereinschef Sherbaljit Singh blickt nach vorn.
Es ist nicht leicht, junge Mitglieder zu gewinnen. Wir haben seit langem unser Angebot erweitert, bieten auch Tennis, Rugby oder Netball an. Aber wir möchten auch, dass sich Jugendliche für Cricket interessieren. Daher haben wir Trainer angestellt und geben Workshops an Schulen. Es gibt Patenschaften und vergünstigte Mitgliedschaften.
But within the means that we have, yes, we are making an attempt to try and spread the populism of cricket.
God save our gracious queen, long live our noble.
Mehr als 40 Nationalitäten sind im Singapore Cricket Club vertreten. Einige Mitglieder haben bereits an den Commonwealth Games teilgenommen. Seit bald 100 Jahren bringt dieses Ereignis Sportler aus den ehemaligen Kolonien zusammen. Die nächste Ausgabe findet 2022 in Birmingham statt. Auch mit Athleten aus Südostasien.
Im Rahmen der Denkfabrik Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch hat sich Ronny Blaschke im ersten Teil unserer Deutschlandfunkserie Sport und Kolonialismus dem akzeptierten Erbe des Imperialismus gewidmet. Seinen Beitrag finden Sie auch in unserer kostenlosen Audiothek oder auf deutschlandfunk.de/sport. Paralympicsieger Nico Kappel ist unter anderem heute Abend ab 23.30 Uhr Gast in unserem Sportgespräch zusammen mit Boxerin Nadine Arpetz. Und die widerspricht IOC-Präsident Thomas Bach. Sein Argument, Olympia könne nicht so einfach wie Fußballspiele verschoben werden, dem entgegnet sie.
Nein, das würde ich nicht gelten lassen, weil ich glaube, gerade in den jetzigen Zeiten merken wir langsam alle, dass es Dinge gibt, die einfach wichtiger sind als andere. Und auch wenn durch eine Verschiebung der Olympischen Spiele es da bestimmt Einzelschicksale gäbe unter den Sportlern, die dann nicht mehr die Möglichkeit hätten, nächstes Jahr vielleicht nochmal teilzunehmen, ist momentan einfach das große Ganze um so vieles wichtiger. Also ich meine, wir reden hier über eine weltweite Pandemie und da ist jetzt einfach die Regelmäßigkeit von Olympischen Spielen und Paralympischen Spielen alle 4 Jahre, das ist da einfach irrelevant. Und auch wenn das mit einem irren Aufwand und diversen Problemen in allen möglichen Richtungen verbunden wäre, denke ich, führt kein Weg daran vorbei, die Spiele aus 2020 rauszuholen und zu verlegen.
Sagt Boxerin Nadine Arpetz im Sportgespräch. Das gibt es heute Abend ab 23.30 Uhr mit meiner Kollegin Marina Schweizer am Mikrofon. Unterdessen hat das IOC informiert, dass es eine Komplettabsage der Sommerspiele ausschließt. Aber binnen 4 Wochen soll Klarheit über eine mögliche Verschiebung der Sommerspiele in Tokio herrschen. So viel steht nach einer Telefonkonferenz der IOC-Exekutive fest. Sport am Sonntag geht damit zu Ende. Redaktion, Regie und Technik haben gerne für Sie gesendet. Stellvertretend für alle sagt Astrid Rawohl. Danke fürs Zuhören. Bis bald und denken Sie an das tolle Sportgespräch heute Abend ab 23:30 Uhr.